Sahst du den schönen Sebastian auch in der linken Kapelle? Unter den Heiligen ist dieser, der Nackte, beliebt. Von Platen. Der Sebastian ist doch ein wirklicher, ein christlicher Heiliger. Der Sebastian zeigt uns, wie wir Erdenleid und Erdenschwere tragen sollen, lächelnd. Mit dem Aufblick nach oben. Magnus Hirschfeld. Aber ich weiß, dass mich das damals sehr ergriffen hat, dass mich ein intensiver körperlicher Schauer überzog. Es war die Faszination des nackten Körpers und des Verbotenen. In meiner Familie war der nackte Körper tabuisiert. Hier in der Kirche konnte ich mir Sebastian angucken. Ich durfte es. Es war sozusagen vom Himmel persönlich legitimiert. Im Jahr 1999 sprach der Liedermacher Günther Frohrath in einem Interview über seine Emotionen, die er als kleiner Junge beim Anblick des heiligen Sebastian in der Kirche erlebt hat.
Einen wunderschönen guten Abend hier in St. Paul zu unserem gemeinsamen Gottesdienst Queer und Tatortzeit Andacht an diesem wunderbaren Sommerabend. Mit den gehörten Zitaten von verschiedenen Persönlichkeiten des 19. und 20. Jahrhunderts wurde der Raum aufgemacht, ein lebensvolles Bild vom heiligen Sebastian, der hier in unserer Mitte ist, in einem kolorierten Holzschnitt von Maria Braun, gelebt von 1896 bis 1950, eine Leihgabe der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst. Warum wählten wir das Thema Heiliger Sebastian? Dazu wird gleich Sven Näheres erzählen. Aber was ganz klar im Raum steht, es gab Jahrhunderte Diskriminierung queerer Menschen in der katholischen Kirche, für die der heilige Sebastian etwas bedeutet. In diesem Jahr feiern wir gemeinsam 20 Jahre Queergottesdienst hier in St. Paul. Immer am zweiten Sonntag im Monat um 18.30 Uhr. Wir sind so dankbar, dass ihr hier seid und immer wieder diesen Kirchenraum bereichert und belebt. Im vergangenen Jahr hatten wir schon 2 gemeinsame Gottesdienste hintereinander zum großen Projekt Paradise Lost. In diesem Jahr gestalten wir einen gemeinsam. In der Tatortzeit Andacht. Ganz herzlichen Dank dafür, David und Sven, euch für diesen unglaublich persönlichen Austausch in mehreren Wochen und Monaten, wo wir überlegt haben, was passt denn da zu diesem so persönlichen und lebensvollen und wichtigen Thema. Wie kann man das gestalten? Ganz herzlichen Dank auch Thomas Hauser, der schon vor einem Jahr gelesen hat und bei den Münchner Kammerspielen ist. Und ganz herzlichen Dank auch Peter Gerhardt und Hugo Siegmet am Saxophon, die uns richtig hineinnehmen, diese Stimmung von Kraft, von Erotik, von Sommer, von Schmerz. Es gibt wichtige Bemühungen seit 20 Jahren, dass die Queer-Community ihren Platz in der Kirche gewinnen kann. Liebe gewinnt oder Segen für alle. Und dann kommt ein Schlag wie im letzten Jahr 2021, das Segnungsverbot aus Rom mit der Aussage, Gott könne die Sünde nicht segnen. Danach gibt es sehr schnell, Gott sei Dank, das große Aktionsbündnis Out in Church. Viele Theologinnen und Theologen, Gläubige haben sich geoutet und dadurch ist viel in Bewegung gekommen. Auch hier gleich nebenan in St. Benedikt gab es einen großen Segnungsgottesdienst mit Pfarrer Rothe. Trauungen, auch katholisch, sind selbst bei Liberalen eigentlich immer noch nicht möglich. Segnungen doch geduldet, aber es ist immer noch kein Zustand, wie es jetzt ist. Und doch, vieles ist in Bewegung gekommen. Entscheidend war im März diesen Jahres der große Queergottesdienst mit Kardinal Marx, wo er gesagt hat, sorry für diese lange Zeit der Diskriminierung. Und er ganz klar vom Primat der Liebe sprach, der alles überstrahlt. In der Erzdiözese gibt es die Regenbogenpastoral, bisher so als Projektgruppe, als Steuerungsgruppe und jetzt mit einer halben Stelle für 2 Jahre immerhin und die ist seit gestern auch besetzt. Und das darf ich auch sagen, Michael Brinkschröder hat sie bekommen. Dr. Michael Brinkschröder, ganz herzlichen Glückwunsch dafür. Ich glaube, bei dir ist dieses Anliegen in den allerbesten Händen in der Erzdiözese. Gottes Segen für diese Aufgabe. Die Regenbogenpastoral soll auch in die Pfarreien hinauswirken. Es soll einen Flyer geben. Alles ein schwieriger Weg, ein anstrengender Weg. Und doch ist etwas in Bewegung gekommen. Die Beziehung von queeren Menschen und der katholischen Kirche kann man als ein großes Drama und eine Verletzungsgeschichte bezeichnen. Ausschluss, Stigmatisierung, alles, was Jesus eigentlich überwinden wollte, wurde gegen Menschen, die homosexuell oder transsexuell sind, verfügt. Welche Rolle spielt in diesem Drama der heilige Sebastian? Das erzählt uns jetzt Sven Langenbuch.
Dieser Heilige, der nackt und geschunden als Ebenbild des auferstandenen Christus selbst aufersteht und seinem Peiniger entgegentritt, gilt für viele als Schutzpatron. Er ist der Stadtheilige Roms, der Beschützer der Soldaten und der Schützen. Er überlebte die Pfeile der Pest und gilt somit als nicht nur als Pestheiliger, sondern hat dadurch Bedeutung in allen Pandemien gewonnen. Und so ist er in den jetzigen Zeiten wieder schwer gefragt. Aber auch für die gläubigen Schwulen tritt Sebastian, wenn auch nicht offiziell, als Schutzpatron auf. Warum gerade der heilige Sebastian auf Schwule eine so große Faszination ausübt, ist nicht einfach zu beantworten, zumal sich in den Überlieferungen auch kein Hinweis darauf findet, dass Sebastian homosexuell war. Die möglichen Erklärungen haben verschiedenste Aspekte und Ebenen und können hier in dieser Andacht gerade mal maximal nur kurz angerissen werden. Das Leiden ist ein Thema, mit dem sich viele Schwule identifizieren können. Dies trifft jedoch auf alle oder fast alle christlichen Märtyrer zu, ebenso wie sein Bekenntnis zum Christentum, was als eine Art Coming-out verstanden werden könnte. Daher müssen diese Bezüge im Kontext mit dem optischen Reiz der Darstellung Sebastians gesehen werden. Bis ins 15. Jahrhundert präsentierten bildliche Darstellungen Sebastian als bärtigen Mann im Gewand, genauer als Krieger mit einer Krone in der Hand oder als Ritter in einer Rüstung. Seit der Frührenaissance wandelte sich die Darstellungsweise des heiligen Sebastian. Maler begannen Sebastian während seines Martyriums als nackten, mit Pfeil durchbohrten Jüngling abzubilden. Bekannte Künstler der italienischen Hochrenaissance, wie beispielsweise Gino Reni oder Tizian, nahmen den Heiligen in ihr Repertoire auf und griffen für ihre Aktdarstellungen auf antike Vorbilder zurück. Und die haben es ihnen erlaubt, die Körper- und Sexualfeindlichkeit der Kirche zu untergraben und ein neues Bewusstsein für den nackten Körper zu schaffen. Neben Jesus Christus war Sebastian im 19. Jahrhundert der einzige Heilige, der beinahe nackt in Kirchen zu betrachten war. Und das war eben halt das, worauf Homosexuelle fasziniert wirkten. Dass Christus fast keine Signalwirkung für Schwule besitzt, kann darin begründet werden, dass eine Identifizierung mit ihm als Anmaßung aufgefasst würde. Bereits August von Platen, als Begründer der sogenannten schwulen Sebastiansdiskurs, wurde auch der Liedermacher Günther Frohrath oder auch dieser, die sprachen sich dafür aus, was viele junge schwule Christen wohl schon immer insgeheim dachten. Faszination an einem nackten Körper und das Verbotene betrachten. Der nackte Körper wird überall tabuisiert. Aber in der Kirche kann man sich einen solchen ungestraft ansehen. Und auch das Martyrium selbst ist ein Faszinosium für die Schwulen. Sebastian war ein starker Kerl. Er legte seine Waffen nieder, wird schutzlos und ist somit den Pfeilen ausgeliefert. Vielen Schwulen geht es genauso. Sie stehen den Anfeindungen, den Pfeilen einer homophoben Gesellschaft relativ unbewaffnet gegenüber, werden zu Boden gebracht, schlimmstenfalls auch in die Gosse, in die Kloake geworfen. Hier sehen sich viele Schwule, viele Homosexuelle in einem ähnlichen Bild, wie es Sebastian widerfahren ist. Und schließlich wurde der Beschuss mit Pfeilen als symbolische Penetration gedeutet, den Pfeilen also eine phallische Bedeutung zugemessen. Thank you.
aus der Legende Aurea des Jacobus de Voragine, entstanden ab 1263. Sebastianus war ein guter Christ. Er war geboren in Narbonne und war ein Bürger zu Mailand in der Stadt. Diokletianus und Maximianus, die Kaiser, hatten ihn also lieb, dass sie ihm den Befehl über die erste Kohorte vertrauten und ihm geboten, dass er immer unter ihrem Angesichte solle sein. Aber Sebastianus trug ritterlich Kleid allein darum, dass er mit seinen Worten die Christen stärke, wenn sie in der Pein verzagen wollten, die man ihnen antat. Nun geschah es, dass zwei gar treffliche Männer um Christenglauben sollen enthauptet werden. Die hießen Marcellianus und Markus und waren Zwillingsbrüder. Da kamen ihre Eltern und wollten sie von ihrem Vorsatz abbringen. Aber da trat Sebastianus, der dabei stand, mitten unter sie und sprach: O ihr starken Ritter Christi, lasset euch nicht die ewige Krone rauben durch Bitten und süße Worte. Und sprach zu den Eltern und Freunden: Fürchtet euch nicht, denn diese werden nicht von euch geschieden, sondern sie gehen hin, dass sie euch eine Wohnung bereiten in den Sternen. Denn sehet, von Anbeginn der Welt hat dieses Leben die betrogen, die so darauf bauten. Es hat genarrt, die es suchten, und es hat zu Spott gemacht, die ihm vertrauten. Und ist also wenig Sicherheit in ihm, dass man sprechen mag, es sei ganz und gar betrogen. Dieses Leben gebietet Sünde, befiehlt Missetat und rät zum Unrecht. Die Verfolgung aber, die wir hier leiden, die glühet heute und ist morgen verraucht. Sie ist heute hitzig und morgen kühl. In einer Stunde nimmt sie ein Ende. Darum soll all unsere Begierde mit Minnen zur Marter stehen. Also blieben Marcellianus und Markus standhaft in der Marter von der Kraft und Gnade, die Gott den Worten Sankt Sebastians verliehen hatte. Davon ward auch ihr Vater Tranquillinus gläubig und ihre Mutter und viele andere Menschen. Die wurden alle getauft von dem Priester Polycarpus. Da aber Tranquillinus die Taufe empfing, ward er von einem schweren Siechtum gesund, das ihn behaftet hatte. Das vernahm der Präfekt der Stadt Rom, der auch an einer schweren Krankheit da niederlag, und bat Tranquillinum, dass er zu ihm führe, der ihn habe gesund gemacht. Also kamen Polycarpus, der Presbyter, und Sankt Sebastianus vor ihn, und er bat sie, dass sie ihm auch die Gesundheit gäben. Da sprach Sebastian, er solle zuvor die Abgötter abschwören und ihm die Macht geben, ihre Bilder zu zerbrechen, so würde er gesund. Und da man das Werk zerbrach, erschien ein Engel und kündete ihm, dass er durch Jesu Gnade seine Gesundheit wieder habe. Also ließ sich der Richter taufen mit Tiburtius, seinem Sohn, und 1400 seines Gesindes. Danach klagte der Richter bei Diokletianus, dem Kaiser, über Sankt Sebastian. Der entbot ihn vor sich und sprach: Ich habe dich allzeit unter den Ersten gehalten in meinem Palast. Und du bist insgeheim gegen mich gewesen und gegen die Götter. Antwortete Sebastianus und sprach: Ich habe Christum allzeit geehrt um dein Heil und habe Gott im Himmel allzeit gebeten für das römische Reich. Da gebot Diokletianus, dass man ihn mitten auf dem Feld an einen Pfahl binde und sollten die Kriegsknechte auf ihn mit Pfeilen schießen. Da schossen sie so viele Pfeile auf ihn, dass er stund gleich einem Igel. Und gingen danach von ihm und wähnten, er wäre tot. Aber über wenige Tage, so stand er gesund auf der Treppe vor des Kaisers Palast. Und da die Kaiser kamen, strafte er sie zorniglich um die Pein, die sie den Christen antaten. Da sprachen die Kaiser, ist das nicht Sebastianus, den wir unlängst mit Pfeilen hießen töten? Antwortete Sebastian und sprach, der Herr hat mich darum von dem Tode erweckt, dass ich zu euch komme und euch strafe um das Leiden, das ihr den Dienern Christi antut. Da ließ der Kaiser ihn so lange mit Stecken schlagen, bis er seinen Geist aufgab und ließ seinen Leichnam in eine Kloake werfen, dass ihn die Christen nicht als einen Märtyrer ehren möchten. Hiernach in der ersten Nacht erschien St. Sebastian der heiligen Lucina und tat ihr kund, wo sein Leichnam läge, den sollte sie begraben zu der Apostel Füßen. Das vollbrachte sie auch. Hiernach in der ersten Nacht erschien St. Sebastian der heiligen Lucina und tat ihr kund, wo sein Leichnam läge. Jemand fand mich im Strudel der Abwässer, schuf neu, was gestorben war, und ließ mich alleine ausschlafen. Dann ging ich einen Sabbatweg weit, jenseits irdischer Zweiteilungen, zu jemand ohne Form und Modus. Strahlend vor Glück tanzte ich die römische Via Appia entlang, bis ich in die Kirche San Sebastiana eintrat. Hier wartete jemand auf mich und wir schleckten und küssten uns durch die Schraubwunden ineinander. Nichts ist fleischiger als dieses Glück nach dem Tod. Wir drangen zum Tiefsten vor, zum Glück des tödlichen Verfalls, wo das neue Leben beginnt. Keine meiner Lebenswunden verschwand bei diesem Opfer der Hingabe aneinander, aber jede wurde zur Entäußerungspforte, einander im erlösten Fleisch zu beglücken. Als jemand ging, blieb ich auf einem kleinen Opferaltar mit Ablaufrinnen für das Schlachtblut an jeder Ecke. Die Vorderfront zierte ein Mosaik, das mich auf jenem Rapsfeld zeigte, wo mich die Gesetzeshüter einst mit ihren Pfeilwolken zu Tode bringen wollten. Längst war mein Fleisch von den Knochen heruntergefault und die Maden hatten sich neue Opfer gesucht. Einzig meine trockenen Gebeine lagen unter der Altarplatte. Manchmal kam eine alte Nonne und entzündete davor Kerzen. Doch heute waren alle heruntergebrannt.
Die Weiterführung der Sebastianslegende von Hans-Peter Hauschild, Auferweckung in Sebastiana, abgedruckt in der Schriftenreihe Werkstatt Schwule Theologie, denkt über die posthume Wiederbelebung des geschändeten, in die Kloake geworfenen Gebeine des heiligen Sebastians nach, die in der Legenda Aurea angesprochen ist. Die Erzählung der posthumen Schändung der Gebeine steht aber im deutlichen Widerspruch zum Bild des schönen heiligen Sebastian, das bis heute unsere Vorstellung prägt. Es wird verständlich, dass die Leidensfigur heiliger Sebastian in der Queer-Community als verwandte Seele wahrgenommen wird. Viele Beispiele verklärender Rezeption der Sebastians-Darstellungen gibt es in der Community.
Sahst du den schönen Sebastian auch in der linken Kapelle? Unter den Heiligen ist dieser, der Nackte, beliebt.
Am 19. September 1824 hielt von Platen, der als Begründer des homosexuellen Sebastiansdiskurses gilt, nach einem Besuch in der Kirche San Salvador in Venedig in seinem Tagebuch fest:
Alessandro Vittoria interessierte mich wenig, bis ich hier seinen heiligen Sebastian sah. Diese herrliche, von Schmerz zurückgebeugte Gestalt mit dem Pfeil in der Brust ergreift unmittelbar und lebendig.
In der zweiten homosexuellen Zeitschrift dieser Zeit, von dem Magnus Hirschfeld herausgegebenen Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen unter besonderer Berücksichtigung der Homosexualität, ja, so hieß es wirklich, porträtierte 1908 Elisa von Kupfer den homosexuellen Maler Sodoma, Giovan Antonio il Sodoma, der Maler der Schönheit. Von Sodoma sind wenigstens 6 Sebastians Gemälde überliefert. Kupfer kann sich in seiner Begeisterung für den heiligen Sebastian kaum zurücknehmen und schreibt:
Dieser Heilige ist nicht einer von den vielen, sondern bedeutet in jenem Zeitabschnitt der Wiedergeburt, ursprünglichen Empfindens, den tiefsten Ausdruck eines Sehnens, das durch Leid sich zur Ethik der Schönheit und Harmonie des Leibes und der Seele durchdringen möchte.
Zur Darstellung des heiligen Sebastian in Siena führt Kupfer aus:
Hier steht der Märtyrer der Schönheit an eine Marmorsäule gefesselt, in nahezu hüllenloser Jugendschöne da. Sein Leib verbindet wieder in harmonischer Einheit männliche Kraft und weibliche Anmut. Dass diese Reife und Kraft des Leibes mit der jugendlichen Ursprünglichkeit des Ausdrucks und einer weiblichen Anmut auch heute noch in realer Gestalt leben kann, dafür ließen sich Beweise erbringen.
Im Roman Der Überläufer schreibt der Autor Julien Green:
Welch eigenartige Anmut besitzt dieser junge Mann. Ich spreche von einem jungen Mann mit einem vollen Gesicht und so zierlichen Gliedmaßen wie Dionysos, der voller Bescheidenheit einen kleinen Pfeil trägt, der in seiner gebräunten Seite steckt. Mit seinen gefalteten Händen und seinem mal traurigen, mal verschlossenen Blick ist er das getreue Abbild dieser unausrottbaren Liebe. Musik.
Ich musste wirklich lachen damals vor über einem Jahr, als das Segnungsverbot aus Rom erging. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Moment, der für mich und auch für uns als Queergemeinde denkbar absurd war. Soeben hatten wir ein queeres Bibelteilen beendet, wegen der pandemischen Situation noch als telefonische Zusammenkunft. Und im Nachgang schwärmten wir gemeinsam noch über unseren Queer-Gottesdienst vom Vorabend, der uns inhaltlich und auch künstlerisch besonders gelungen war, aus Anlass des 19. Geburtstages unserer queeren Gottesdienstgemeinde. Und ja, wir spekulierten wohl auch an diesem Abend nochmals darüber, ob denn der Erzbischof unseren 20. Jubiläumsgottesdienst 2022 wohl zelebrieren würde und wie wir ihn am besten einladen sollten. Heiterkeit und Aufbruchsstimmung beseelte das legere Gespräch nach unserem Bibelteilen und freudig gestimmt legten wir alle auf. Und kurz darauf lasen mein Mann und ich dann die Internetmeldungen über das Segnungsverbot aus Rom und dass Gott keine Sünde segnen könne. Der Allmächtige kann nicht, dachte ich mir nur kopfschüttelnd und lachte. Wie gut, dass Rom Gott daran erinnerte, was er könne und was nicht, ging mir durch den Kopf. Okay, es war da schon auch ein bisschen Bitterkeit in meinem Lachen. Wie bei jemand, der es eben gewohnt ist, immer und immer wieder von homofeindlicher Diskriminierung weltweit zu erfahren. Und immer wieder durch subtile oder auch plumpe öffentlich geäußerte Pfeilspitzen auch seitens der Kirche daran erinnert zu werden, dass wir selbstverständlich nicht uneingeschränkt zur katholischen Glaubensgemeinschaft dazugehören durch unsere Lebensweise. Wenn die nur wüssten, wie gesegnet wir bereits sind, und wieder und immer wieder ging es mir da durch den Kopf. Ach, armes Rom, und noch weniger ahnst du davon, wie viel Segen von uns ausgeht, wenn wir uns in Nächstenliebe umeinander kümmern, in guten und in schlechten Tagen, in Gesundheit und in Krankheit. Und besonders dann, wenn der Tod herbe Lücken in unsere Familien und Freundeskreise schlägt, unsere Liebe nicht segenswürdig? Lachhaft, dachte ich mir nur und ging dann bald zu Bett, um nicht mehr über die Sache nachzudenken. Wie heftig jedoch die Entrüstung über dieses Segnungsverbot im deutschsprachigen Raum noch werden würde, hätte ich mir zu dem Zeitpunkt nicht träumen lassen. Hatte ich mich doch irgendwie schon damit abgefunden, von der offiziellen Kirche wohl bis an mein Lebensende als in schwerer Sünde lebend gebrandmarkt zu sein. Abgefunden? Das hatte ich mich durchaus im positiven Sinne, denn mein Mann und ich lebten schon seit 15 Jahren in überaus glücklichen Verhältnissen, die einer kirchenseitigen Stigmatisierung keinen wirklichen Raum ließen. Angefangen davon, dass unsere Eltern uns jeweils herzlich in ihre Familien aufnahmen, dass wir eine große Segensfeier zu unserer Hochzeit vor nunmehr 16 Jahren hatten und ein sehr aufgeschlossenes Freundes- und Arbeitsumfeld generell. Erst im Rückblick, besonders durch die Geschehnisse des letzten Jahres, wurde mir persönlich erst bewusst, wie progressiv wir damals mit unserem Schritt waren, mit der Segnung, aber auch, wie viel Glück wir einfach hatten. Und da spreche ich auch von meinem katholischen Umfeld generell, den seelsorgenden Patres an der katholischen Jungenschule, der engagierten Pfarrei, in der ich Ministrant war, die Ordensschwestern im Seniorenheim, wo ich Zivildienst leistete, Der Kirchenchor, in dem ich gesungen habe, bis hin zu den Pfarrern, die ich hier in München kennenlernen durfte, im kirchlich-christlichen Umfeld wurde mir immer mit Sympathie und Aufgeschlossenheit begegnet. Wurde ich als Mensch angenommen, wie ich war und wo ich mich outete, mein Schwulsein als Teil meiner Identität ganz selbstverständlich angenommen. Das tat freilich gut, aber es war offenbar eben auch sehr großes Glück. Denn wie viel Leid zum Beispiel queere Kirchenangestellte unter dem Druck der Kirche erlitten, davon berichtete vor wenigen Monaten der Dokumentarfilm »Wie Gott uns schuf«, in dem mehr als 125 Kirchenangestellte sich zu Wort meldeten und von ihren zum Teil sehr schlimmen Erfahrungen mit der Kirche berichteten. Da ist auch mir der Atem gestockt und ich war sprachlos beschämt, was für schweres Leid die Kirchenoberen und Glaubenshüter meinen queeren Mitschwestern und Mitbrüdern angetan haben. Liebe als Sünde? Was für eine durch und durch unchristliche Vorstellung. Und seit einigen Jahren noch weltfremder, da so viele internationale Staaten die Ehe auch für Schwule und Lesben anerkennen und vollziehen. Inzwischen wissen wir, wie die Geschichte seit letztem Jahr weitergegangen ist. Ja, der Kardinal kam im März hier in diese Kirche und er zelebrierte unseren Jubiläumsgottesdienst mit deutlichen Worten des Zuspruchs an uns queere Menschen. Und im ganzen deutschsprachigen Raum gab es große Solidaritätsbekundungen, Regenbogenflaggen an den Kirchtürmen, Segnungsfeiern und sogar erste Reformschritte in manchen Bistümern und wie wir heute erfahren haben, auch in unserem Bistum. Aber es wird noch ein langer Weg sein, auch hier in Deutschland und erst recht in der Weltkirche. Schwule und lesbische Liebe als gottgewolltes Geschenk an uns Menschen? Da werden sicher noch einige Pfeile aus Rom und anderen Bischofssitzen auf uns geschossen werden, außer Frage. Aber sie haben längst ihre frühere Wirkungsmacht verloren. Und sie werden uns Queers nicht mehr zum Schweigen bringen. Thank you.
Maria Rilke, Sankt Sebastian. Wie ein Liegender, so steht er, ganz hingehalten von dem großen Willen, weit entrückt wie Mütter, wenn sie stillen, und in sich gebunden wie ein Kranz. Und die Pfeile kommen, jetzt und jetzt, und als sprengen sie aus seinen Lenden, eisern bebend mit den freien Enden. Doch er lächelt, dunkel, unverletzt. Einmal nur wird seine Trauer groß, und die Augen liegen schmerzlich bloß, bis sie etwas leugnen, wie Geringes, und als ließen sie verächtlich los die Vernichter eines schönen Dinges.
Eines schönen
Dinges.
Weit entrückt.
Pfeile.
Lächelt.
Unverletzt.
Schön.
Liebe.
Liebe. Liebe.
Liebe.
Liebe. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben.
Denn die Liebe ist von Gott.
Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott.
Denn Gott ist Liebe.
Gott ist Liebe.
Gott ist.
Thank you. Thank you.